Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag bei hoffentlich schönem Wetter. Im Moment sieht es so aus, als könnte es nochmal gewittern, aber also jetzt am Aufnahmetag. Aber wir hoffen mal, dass das ein schön sonniges Wochenende wird. Hat man sich nach dem ganzen Regen ja eigentlich auch mal verdient. Also insofern, wir haben eben festgestellt, dass wir im Moment überhaupt nichts vor dem Podcast zu besprechen haben, gell?
Wir haben uns im Moment einfach nichts mehr zu sagen. Ja, wir können ruhig sagen, wie es ist. Nein, Quark. Also jetzt zumindest, was das Thema True Crime angeht, haben wir jetzt nichts Wichtiges zu besprechen. Dementsprechend, private Dinge findet ihr ja auch in unserem anderen Podcast Ungedingst wieder. Und dazu könnt ihr gerne mal in unsere Podcast-Beschreibung reinschauen und sämtliche Links abchecken. Ja, wenn du möchtest, kann ich eigentlich direkt mit meinem Fall beginnen.
Mach das ruhig mal, dann lehne ich mich zurück und lausche ergriffen.
Dann zunächst erst eine Triggerwarnung. Mein heutiger Fall ist etwas blutrünstig und beinhaltet auch sexuellen Missbrauch und Mord, unter anderem an einem Kind. Raymond Eugene Brown ist ein gewöhnlicher 14-jähriger Schüler der Clay County High School. Er wirkt zwar etwas ruhig, aber sonst völlig normal. In der Schule schreibt er gute Noten und ist auch bei seinen Mitschülern sehr beliebt. Schließlich spielt er in der heiß begehrten Footballmannschaft. Er hat stets ein Lächeln auf den Lippen und wirkt insgesamt sehr ausgeglichen. Geboren wurde er am 11. Januar 1946 in Ashland, Alabama, als einer von vier Söhnen von Marvin und Emma Lou Brown. Er genoss eine glückliche Kindheit und besuchte regelmäßig die Kirche. Eigentlich fehlt es ihm an nichts. Jedoch wünscht sich Raymond seit langem neue Footballschuhe, die er sich einfach nicht leisten kann. Um diese lang ersehnten Stollenschuhe endlich zu bekommen, trifft er nun eine folgenschwere Entscheidung. Statt sich mit einem Nebenjob diese zu finanzieren, plant er einen Einbruch und wählt dafür das Haus, in dem seine Großmutter, seine Urgroßmutter und seine Tante leben. Am späten Abend des 1. Oktober 1960 ist es dann soweit. Raymond bricht durch eine unverschlossene Hintertür in das Haus seiner Verwandten ein und versucht, leise durchs Haus zu schleichen. Dafür zieht er sich sogar seine Schuhe aus und läuft barfuß durch das Haus. Doch bei der Suche in der Küche passiert ihm ein Missgeschick und seine 31-jährige Tante Bertha May Martin wird wach. Sofort schaut sie nach, wo der Lärm herkommt und stößt in der Küche auf Raymond. Dieser schnappt sich in seiner Angst, ertappt zu werden, ein Küchenmesser und sticht mehrfach brutal auf seine Tante ein. Um nicht aufzufliegen, geht er anschließend in das Zimmer seiner 63-jährigen Großmutter Ethel Ogle und seiner 82-jährigen Urgroßmutter Evelina Ogle und sticht mehrfach auf diese ein, bis er sicher ist, dass sie tot sind. Als wäre diese Tat nicht schon grausam genug, fügt er seinen Opfern postmortem weitere Verletzungen zu. Denn er scheint mittlerweile Gefallen an seiner blutrünstigen Tat zu finden. Unter anderem schlitzt er ihm mit dem Küchenmesser die Kehle von einem zum anderen Ohr auf. Seiner Tante fügt er einen tiefen Schnitt von der Kehle bis zum Becken zu. Der Gerichtsmediziner zählt später insgesamt 123 Messerstiche an den Opfern, wovon allein seine Tante schon über 100 Stiche aufweist. Im Eifer des Gefechts vergisst Raymond aber seinen ursprünglichen Plan. Das Geld im Haus lässt er unberührt zurück. Die Leichen werden am frühen Morgen von Raymonds Mutter entdeckt, die daraufhin sofort die Polizei ruft. Bei der Untersuchung des Tatorts entdecken die Beamten mehrere blutige Fußabdrücke, von denen sie sofort annehmen, dass sie von einem Jugendlichen stammen müssen. Ebenso sichern sie Fingerabdrücke, die im Haus hinterlassen wurden. Anschließend beginnen die Ermittler mit der Befragung von Freunden und Bekannten der Familie, da sie davon ausgehen, dass es sich bei der grausamen Tat um eine Beziehungstat handeln muss. Der Overkill ist ein Anzeichen für besondere Wut und Aggression, was auf eine persönliche Beziehung zwischen Täter und Opfer hinweist. Bei der Befragung erfahren sie von Freunden von Raymond, dass dieser nach dem Footballtraining seine Tante besuchen wollte. 5 Tage nach der Tat wird Raymond schließlich in der Schulsporthalle festgenommen und zur Befragung auf die örtliche Polizeiwache gebracht. Obwohl Raymond angibt, sich an den Vorfall nicht mehr erinnern zu können, gesteht er die Morde. Auch die blutigen Fingerabdrücke, die am Tatort gefunden wurden, liefern später den Beweis. Sie stimmen mit Raymonds Fingerabdrücken überein. Nach dem damaligen Strafgesetzbuch von Alabama können Jugendliche noch als Erwachsene angeklagt werden. Genau dies verlangt die Staatsanwaltschaft, während Raymonds Anwalt dafür kämpft, dass sein Mandant vor einem Jugendgericht angeklagt werden soll. Man einigt sich schließlich darauf, ihn als Erwachsenen vor Gericht zu stellen und ordnet zuvor eine psychiatrische Untersuchung im Bryce Hospital in Tuscaloosa an. Raymond wird schließlich als voll zurechnungsfähig für die Verhandlung eingestuft. Aufgrund der überwältigenden Menge an Beweisen gegen ihn, darunter Zeugenaussagen, materielle Beweise und seine eigenen Geständnisse, steht das Urteil schnell fest. Raymond Eugene Brown wird zu 3-mal lebenslänglich ohne Bewährung verurteilt und in ein örtliches Gefängnis verlegt. Bei der Urteilsverkündung zeigt Raymond keinerlei Emotionen. Im Gefängnis erhält er von seinen Mithäftlingen schnell den Spitznamen Blade. Während seiner Inhaftierung absolviert er eine Ausbildung zum Automechaniker und nimmt an einer Reihe von Programmen zur Resozialisierung von Gefangenen teil und erkämpft sich schnell den Ruf eines vorbildlichen Häftlings. Wegen guter Führung wird er nach nur 12 Jahren im Jahr 1973 wieder entlassen und kehrt nach Ashland zurück, wo er eine Zeit lang im Haus seiner Mutter lebt. Bald darauf zieht er nach Montgomery und findet Arbeit in einer Autowerkstatt. Er scheint sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen und führt die nächsten Jahre ein unauffälliges Leben, ohne gegen seine Bewährungsauflagen zu verstoßen. Doch Ende der 70er Jahre wendet sich das Blatt, als Raymond immer mehr der Alkoholsucht verfällt. Er geht oft aus und belästigt immer wieder junge Frauen in seinem Alkoholrausch. Es soll aber nicht nur bei sexueller Belästigung bleiben. 1980 vergewaltigt er seine Hausverwalterin und versucht sie zu erwürgen, als sie sich wehrt. Sie wird sofort bewusstlos. Im Glauben, sie sei tot, flüchtet Raymond anschließend vom Tatort. Womit er nicht rechnet, dieses Mal überlebt sein Opfer und verständigt sofort die Polizei, nachdem sie wieder zu sich kam. Kurze Zeit später wird Raymond festgenommen und zurück ins Gefängnis gebracht, da er gegen seine Bewährungsauflage verstoßen hat. Doch nach nur 6 Jahren wird er wieder auf Bewährung entlassen und kehrt nach Montgomery zurück. In Phoenix findet er eine neue Stelle als Automechaniker und lernt bei der Arbeit schließlich die 32-jährige alleinerziehende Mutter Linda Lemonte kennen. Die beiden verlieben sich sofort ineinander und gehen eine Beziehung ein. Auch ihre 2 Kinder, die 10-jährige Sheila und den 6-jährigen Aaron, lernt Raymond schnell kennen. Von Raymonds schrecklicher Vergangenheit ahnt niemand etwas. Ganz im Gegenteil, alle freuen sich für Linda, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden hat und finden Raymond sogar sehr sympathisch. Im Frühjahr 1987 zieht Raymond bei Linda und ihren 2 Kindern ein und sie führen eine harmonische Beziehung. Doch der Schein trügt. Denn in Raymond lauert nach wie vor eine schreckliche dunkle Seite, die schon bald wieder zum Vorschein kommen soll. Am Morgen des 10. August 1987 gegen 6.15 Uhr wird State Trooper Mary Sterling zu einer Unfallstelle in Elmore County, Alabama gerufen. Ein Auto sei von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Als sie am Unfallort eintrifft, gibt ihr der Fahrer des Wagens seinen Führerschein. Der Name des Fahrers ist Raymond Eugene Brown. Als Sterling Raymond fragt, ob er verletzt sei, verneint er dies und gibt an, dass er am Abend zuvor wohl ein wenig zu viel getrunken habe und darum die Kontrolle über sein Auto verloren habe. Ärztliche Hilfe lehnt er allerdings ab. Sterling lässt sein Auto abschleppen und entscheidet, ihn laufen zu lassen. Raymond holt anschließend eine Tüte mit Lebensmitteln und eine Angelrute aus dem Kofferraum seines Wagens und geht zum nahegelegenen See. Später am Morgen ruft der Chef von Linda, Beverly Evans, Lindas Mutter, an und teilt ihr mit, dass Linda nicht zur Arbeit gekommen sei. Als ihre Mutter dann auch noch erfährt, dass ihre Enkelkinder nicht in der Schule waren, geht sie zusammen mit ihrem Mann zu Lindas Haus. Doch auf die Türklingel reagiert niemand. Sie geht anschließend um das Haus und klopft an das Fenster des 6-jährigen Sohnes. Aaron kriecht schließlich unter seinem Bett hervor und öffnet verängstigt die Haustür. Sofort offenbart sich den Eltern ein unerträglicher Anblick. Sie finden die grauenvoll zugerichtete Leiche ihrer Tochter im Wohnzimmer und die Leiche ihrer Enkelin im Schlafzimmer. Die Klinge des Messers steckt noch im Körper des Mädchens. Völlig unter Schock stehend rufen sie sofort die Polizei. Die Kriminalbeamten sichern bei Ankunft den Tatort und finden neben Lindas Leiche einige Spielkarten und einen Zettel mit den Namen Raymond, Sheila und ich. Auslöser für den Mordrausch könnte also ein Streit über ein Kartenspiel gewesen sein. Auf dem Fernseher finden sie außerdem ein Polaroid-Foto von Lindas Leiche und die dazugehörige Kamera auf dem Sofa. Beide Beweisstücke weisen Fingerabdrücke des Mörders auf. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass Linda an den Folgen einer 9 cm langen Schnittwunde an der Kehle starb. Sie weist außerdem mehrere Stichwunden an anderen Körperteilen auf, darunter zahlreiche Stichwunden im Bereich der Vagina, des Rektums und der Brüste. Ihre Bauchhöhle wurde durch einen 27 cm langen Schnitt, der im unteren Teil des Halses beginnt und an der rechten Seite des Schambeins im Unterbauch endet, vollständig aufgeschnitten. Die Autopsie von Sheilas Leiche ergibt, dass die Todesursache mehrere Stichwunden in der Brust, im Hals und im Unterleib waren. Außerdem ergibt die Autopsie, dass Sheila sexuell missbraucht worden war. Während der Voruntersuchung befragt die Polizei Lindas Ex-Ehemann David, der aussagt, dass Raymond Eugene Brown im Haus war, als er seinen 6-jährigen Sohn Aaron am Nachmittag des 9. August zu Linda brachte. Aufgrund seiner Aussage und der am Tatort sichergestellten Beweise, die auf seine Schuld hinweisen, wird Brown auf eine Fahndungsliste gesetzt. Die Polizei konzentriert sich schnell darauf, Brown zu finden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden sie Blutspuren von Linda, ebenso in seinem kurz zuvor abgeschleppten Auto. Brown ist jedoch spurlos verschwunden. Die extrem gewalttätigen Morde veranlassen die Behörden, die Suche nach dem Verdächtigen öffentlich zu machen. Die Polizei beschreibt die Verbrechen als Ritualmord und warnt die Öffentlichkeit, Brown sei ein psychopathischer Killer, der aus Spaß an der Freude tötet. Und er sei extrem gefährlich. Was wir vorgefunden haben, war wahrscheinlich eines der abscheulichsten Verbrechen, das wir seit langem dieser Gegend gesehen haben, sagt Montgomerys Polizeichef John Wilson. Es handelt sich um jemanden, der Menschen tötet, weil es in seiner Natur liegt, dies zu tun. Das Montgomery County Sheriff's Department startet in Zusammenarbeit mit mehreren anderen Strafverfolgungsbehörden eine groß angelegte Suchaktion, um Brown festzunehmen. Dabei konzentriert sich die Polizei auf ein dünn besiedeltes, stark bewaldetes Gebiet an der Ostseite des Jordan Lake, etwa 25 Kilometer nördlich von Montgomery. Insgesamt 140 Urlauber werden hierfür evakuiert. Es gelingt Raymond 48 Stunden lang nicht gefasst zu werden, bis er sich am Nachmittag des 12. August Zigaretten und ein Erfrischungsgetränk bei einer Tankstelle kaufen will. Der Tankwart wird sofort aufmerksam auf sein ungepflegtes Äußeres, erkennt den Verdächtigen und verständigt die Polizei. Raymond leistet bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Auf seiner Kleidung werden Blutspuren sichergestellt, die eindeutig Linda Lemonte zugewiesen werden können. In seinem Prozess plädiert Brown auf nicht schuldig und behauptet, er leide an Amnesie und könne sich nicht an die Geschehnisse in der Nacht des 9. August erinnern. Um festzustellen, ob er die Wahrheit sagt, wird ein psychiatrisches Gutachten angefordert, in dem festgestellt wird, dass er an einer organischen Persönlichkeitsstörung leide, ansonsten aber zurechnungsfähig sei. Aufgrund dieses Ergebnisses und der Beweise, die ihn für die Morde belasten, wird Brown in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und am 13. Mai 1988 zum Tode verurteilt. Die Begnadigungsbehörde von Alabama ist nach den Morden heftiger Kritik ausgesetzt, da niemand verstehen kann, wie ein solch gewalttätiger Mörder zuvor auf Bewährung entlassen werden konnte. Der Anwalt, der Brown vertrat, als er 1960 wegen der Morde an seinen Verwandten vor Gericht stand, erklärt gegenüber der Presse, dass Brown niemals aus dem Gefängnis hätte entlassen werden dürfen. Er habe damals geglaubt, dass Brown wieder töten würde und er hätte dem Bewährungsausschuss diese Tatsache auch mitgeteilt, wenn man ihn gefragt hätte. Auch die Staatsanwaltschaft beschwert sich darüber, dass sie nie darüber informiert wurde, dass Brown nach seiner Entlassung auf Bewährung in Montgomery lebte. In den folgenden Jahren legen Brown und seine Anwälte mehrfach Berufung ein, um den Hinrichtungstermin hinauszuzögern und die Aufhebung des Urteils zu erreichen. Im Jahr 1990 legt er mit der Begründung Berufung ein, dass sein erster Prozess mehrere Verfahrensfehler aufwies und stützt sich darauf, dass es Unregelmäßigkeiten bei der Auswahl der potenziellen Geschworenen gegeben hätte. Aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld des Verfahrens und des öffentlichen Aufschreis, den der Fall auslöste, gaben 42 der 66 Geschworenen an, dass sie in gewissem Maße über die Verbrechen Bescheid wussten, wodurch sie, nach Browns Ansicht, gegen ihn voreingenommen waren. Um dies zu untermauern, legt Brown dem Gericht 53 Zeitungsartikel vor, in denen die Morde und sein Vorstrafenregister beschrieben wurden. Seine Berufung wird schließlich stattgegeben und das Urteil zunächst aufgehoben. Das Berufungsgericht von Alabama stimmt zu, dass der Prozessrichter einen Fehler begangen hatte und gibt an, der Prozessrichter hätte die Geschworenen, die der vorprozessualen Öffentlichkeitsarbeit in diesem Fall ausgesetzt waren, nach dem Ausmaß ihres Wissens über den Fall befragen müssen. Dann hätte der Richter unabhängig feststellen können, ob das Wissen eines Geschworenen über diesen Fall seine Fähigkeit, fair und unparteiisch zu sein, beeinträchtigt hat. Bei der erneuten Verhandlung wird Brown jedoch wieder in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und erneut zum Tode verurteilt. Doch seine Anwälte geben nicht auf und legen 1995 wiederholt Berufung ein und behaupten, das Gericht habe keine zwingenden Gründe für die Ablehnung potenzieller Geschworene angegeben und dies sei ein Zeichen für soziale und rassistische Voreingenommenheit. Nach Prüfung der Berufung stellt das Bezirksgericht fest, dass es für diese Behauptung keine sachlichen Beweise gibt und weist die Klage umgehend ab. Brown versucht später beim Obersten Gerichtshof von Alabama Berufung einzulegen. Dieser bestätigt jedoch die Entscheidung des Berufungsgerichts. Ende der 90er Jahre legen Browns Anwälte erneut Berufung ein. Diesmal mit dem Argument, dass ihre Mandanten das verfassungsmäßige Recht auf Teilnahme am Auswahlverfahren der Geschworenen verweigert worden war. Sie behaupten auch, weitere Unregelmäßigkeiten festgestellt zu haben, darunter, dass ein Geschworener falsche Angaben gemacht habe. Das Berufungsgericht lehnt dies ab und stellt fest, dass es keine faktische Grundlage für diese Behauptungen gibt und dass dies letztendlich keinen Einfluss auf Browns eigene Schuld an den Verbrechen hatte. Alle nachfolgenden Berufungen, die von unzureichendem Rechtsbeistand bis hin zur Todesstrafe als grausame und ungewöhnliche Bestrafung reichen, werden ebenfalls abgewiesen. Raymond Eugene Brown stirbt schließlich 2008 im Todestrakt.
Okay. Also ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Also ich fange von hinten an, weil da wir ja gerade dran sind. Wie willst du denn einem Geschworenen eine solche Tat vorenthalten? Im Vorfeld jetzt.
Naja, im besten Fall ist es ja wirklich so, dass Geschworene so gut wie gar kein Wissen über den Fall haben. Also eigentlich sollten sie wirklich unvoreingenommen in den Fall starten und dementsprechend nichts in den Medien mitbekommen. Klar. Schwierig war es jetzt in dem Fall, weil ja die Medien überall von ihm berichtet haben, weil sie ja entschieden haben, okay, wir machen das Ganze jetzt öffentlich, weil von ihm eine extreme Gewalt und Betrogen auszugehen ist.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja so, also ich überlege mir jetzt gerade, wenn wir jetzt mal so ein paar große amerikanische Mordfälle aufzählen, also BTK, Charles Manson oder wie die alle heißen, also dann hättest du Geschworenen vom anderen Ende der Erdkugel nehmen müssen, dass die das nicht mitgekriegt hätten. Oder du musst verhaften und am nächsten Tag sofort verhandeln. Ja, dann kannst du das machen. Aber das ist schon mal der Hammer.
Hier, in dem Fall, sind wir mal ehrlich, es ging eben im Prinzip auch gar nicht um diesen Fehler, in Anführungsstrichen. Es war eine absolute Hinhaltetaktik. Das merkst du daran, dass sie versucht haben, wirklich in jedem kleinsten Detail irgendwo einen Fehler zu finden, für den man dann wieder Berufung einlegen kann. Und sie haben es ja auch geschafft, denn er wurde ja auch im Mai 1988 zu Tode verurteilt. Und bis 2008 wurde dieses Urteil ja niemals umgesetzt. Also er ist ja dann im Gefängnis gestorben. Eines natürlichen Todes.
Ja, womit ich dann zu meinem nächsten Punkt komme. Dieses Urteil und auch die ganzen darauf folgende Berufung wären nicht nötig gewesen, wenn ich einen Menschen zu 3-mal lebenslänglich verurteile. Möchte ich doch schon damit unterstreichen, dass der auf jeden Fall für immer eingesperrt bleiben muss.
Richtig, ja.
Und dann ist ja der Hammer, dass ich den dann nach noch nicht mal 15 Jahren, was ja hier in Deutschland lebenslänglicher Haft entspricht, in Amerika ist es ja eigentlich lebenslänglich, lasse ich den nach 12 Jahren wieder raus.
Du darfst bei diesem Fall ja jetzt nicht vergessen, das wird da wahrscheinlich auch eine große Rolle gespielt haben, dass er zum Tatzeitpunkt 14 Jahre alt war. Es war ja im Prinzip noch ein Kind. Da muss ich sagen, das kann man damit berücksichtigen und damit erklären, warum er dann nach so einer kurzen Zeit entlassen wurde, weil er sich ja auch gemacht hat. Ich meine, er hat versucht, eine Ausbildung abzuschließen im Gefängnis. Er hat sämtliche Programme für die Resozialisierung mitgemacht. Er war ein super Vorzeigehäftling. Das, was ich dann wiederum nicht verstehen kann, ist, als er dann wieder straffällig geworden ist, 1980, und auch jemanden versucht hat umzubringen, beziehungsweise ja dachte, die Person sei schon gestorben, dass er dann nach 6 Jahren rauskommt, das ging nicht in meinen Kopf.
Gut, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, gut, das eine Mal lasse ich wegen mir noch gelten, wobei ich dann auch nicht verstehe, wenn der 14 Jahre alt ist und ich sowieso nicht vorhabe, den lebenslänglich einzusperren, hätte ich ihn auch in Jugendstrafrecht verurteilen können.
Ja, theoretisch schon, ja.
Ja, dann ist das unlogisch, was sie da gemacht haben. Aber spätestens dann nach den 6, also spätestens dann bei der 2. Tat, die ja auch der ersten an Brutalität geähnelt hat, wenn man es so nimmt. Gott sei Dank ist der Mensch dabei nicht zu Tode gekommen. Spätestens dann hätte ich doch gesagt, so, jetzt ist aber dann wirklich Ende.
Richtig. Was ich ebenso wenig nachvollziehen kann, ist, dass das psychiatrische Gutachten, was ja nach seiner ersten Tat 1960 erstellt wurde, dass es anscheinend irgendwie schwammig war oder keine Ahnung, also es hat zumindest nicht dazu geführt, dass er irgendwie eine psychiatrische Behandlung bekommen hat und da jetzt irgendwie Hilfe bekommen hat, weil ich bin der absoluten Überzeugung, man hätte da ja schon feststellen können, irgendwas stimmt ja nicht mit ihm. Das hat man ja schon daran festgestellt, dass er ja anscheinend auch aus Mordlust gehandelt hat. Es kann gut sein, dass er in dem Moment, wo er ertappt wurde, erstmal überfordert war mit der Situation und aufgrund von Überforderung oder Angst dann seine Verwandten umgebracht hat. Aber dieser Overkill, der ja postmortem stattgefunden hat, also nachdem seine Verwandten schon tot waren, das zeugt ja eigentlich von einer psychischen Erkrankung, meiner Meinung nach.
Ja, es ist jetzt halt auch da wieder das Problem. Es waren ja die 60er, 70er, 80er Jahre. Da ist das natürlich auch nicht so verbreitet gewesen. Ja, aber immerhin gab es ja schon psychiatrische Gutachten. Also hätte man ja dann auch eine psychiatrische Behandlung anstoßen können oder sowas. Dann hätte ich das wenigstens noch gemacht. Hätte ich gesagt, okay, gut, du kommst jetzt nach 12 Jahren raus, aber du wirst behandelt. Wenigstens sowas, ja, dann hätte ich mich ja noch darauf eingelassen mit den 12 Jahren, ja, aber
wie du schon sagst, das 1960, ich denke, so ein Gutachten wurde dann eben nur dafür erstellt, ob, also zum Feststellen, ob da jemand auch verhandlungsfähig ist oder nicht. Ja,
ja.
Das war es im Prinzip schon. Ja, ja. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, behaupte ich jetzt einfach mal, ist halt so mein Gefühl.
Ja gut, was anderes wird ja auch mit dem Gutachten nicht gemacht. Also
genau,
ist ja,
richtig.
Ja.
Ja.
Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Und zwar dieser Autounfall, den der da hatte. Konnte man da irgendwie rausfinden, ob der auf der Flucht war oder ob der wirklich nur angeln gehen wollte?
Der wird wahrscheinlich nicht großartig auf der Flucht gewesen sein. So ja, er hat kurz vorher seine Freundin und deren Tochter ermordet. Das entspricht der Tatsache. Aber ich meine, er hätte sich ja so viel Zeit lassen können, wie er will. Also er ist jetzt nicht in einen Unfall geraten, weil er auf der Flucht war und sich beeilt hat. Sondern es war wirklich so, er wird wahrscheinlich vorher schon extrem viel Alkohol konsumiert haben und das auch höchstwahrscheinlich nicht am Vorabend, sondern halt dann wahrscheinlich die ganze Nacht durch. Und dementsprechend ist es dann halt eben zu dem Autounfall gekommen.
Jetzt kommt die nächste Frage, die nicht falsch zu verstehen ist. Warum hat er den Jungen am Leben gelassen?
Das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, weil der Junge vielleicht gar nicht am Tatabend ja wirklich Teil des Ganzen war. Ich habe ja davon erzählt, dass ja auch dieser Zettel gefunden wurde mit den Namen drauf. Und da waren ja auch wirklich nur Sheila, Linda, also ich war in dem Moment halt Linda und Raymond. Das heißt, Aaron war gar nicht quasi richtig bei dem Spieleabend dabei. Der war ja auch 6, vielleicht hat er schon längst geschlafen. Ich gehe mal davon aus, dass Raymond vielleicht sowieso grundsätzlich ein Problem mit Frauen hatte, vielleicht. Mhm. Oder auch, und das ist halt das, was ich am ehesten vermute, dass er auch eine Art sexuelle Befriedigung dabei hatte, Frauen dann auf diese bestialische Art und Weise anzugreifen.
Ja, und das kommt jetzt die nächste. Wie gesagt, ich steigere das langsam mit dem Härtegrad der Fragen. Es ist ja bei 2 Opfern auch so gewesen, dass er die mehr oder weniger komplett aufgeschlitzt hat. Also mehr oder weniger fast ausgeweidet, wenn man es jetzt mehr oder weniger so nimmt. So mit Kannibalismus oder irgendwie sowas war da aber nichts im nee. Raum, weil das eigentlich so die klassische Schnitt von einem Kannibalen ist. Hört sich jetzt schlimm an, aber es ist wirklich so.
Nee, also das wurde jetzt zumindest nirgendwo öffentlich thematisiert. Also nicht, dass ich wüsste. Für mich kam es halt eben so rüber, dass er tatsächlich aus irgendeinem Grund einen extremen Hass auf Frauen verspürt hat. Ja. Und wahrscheinlich auch eben eine sexuelle Befriedigung dabei empfunden hat und dementsprechend so vorgegangen ist.
Aber er ist auch bei dieser Verhandlung nach wie vor dabei geblieben, dass er sich nicht erinnern kann und hat sich dann auch nie dazu geäußert.
Ja, scheinbar.
Warum das? Gut.
Ich meine, gut, du musst jetzt auch bedenken, der Fall ist von 1960.
Ja.
Ich habe halt zahlreiche uralt Zeitungsartikel gefunden. Zeitungsartikel sind halt, also richtige Zeitungsartikel, ne, papiertechnisch. Die sind ja jetzt nicht lange. Ne? Dazu habe ich Tausende gefunden, aber so richtige Quellen mit, also ausführliche Quellen, gibt es jetzt nicht viele. Man findet dort noch das Berufungsurteil, aber da findet man ja auch dann nur die letzte Tat oder halt Informationen zu der letzten Tat, auf die aber auch nicht so krass eingegangen wird. Ja, also es ist halt wirklich eigentlich nur Teil die ganze Berufung dann im Nachhinein. Ja, also das ist generell das Problem von dem Fall. Es sind die 60er Jahre. Natürlich waren die Medien da jetzt nicht so wie heute. Also du findest Internet jetzt nicht mehr so viel Informationen zu dem Fall. Von daher kann es durchaus sein, dass da vielleicht noch mehr dahinter gesteckt hat, aber das Ganze medial nicht aufgearbeitet wurde.
Nee, ist mir halt so in den Sinn gekommen gerade mal, weil als ich das jetzt gedacht habe, ich meine, gut, warum hat der den Bub da jetzt am Leben gelassen? Er hat sich ja dann im Prinzip seinen Zeugen geschaffen. Deswegen war dann meine Frage, war der vielleicht auf der Flucht? Aber wer nimmt denn dann die Angelrute mit? Ja, und geht mehr oder weniger dann angeln, ja?
Ich denke nicht, dass das generell sein Ziel war, erstmal angeln zu gehen. Das war dann so, ja gut, Auto kann ich jetzt stehen lassen, wird abgeschleppt. Ich hatte gerade einen Autounfall. Was machst du jetzt? Ja, hole ich halt mal die Lebensmittel und die Angelrute aus dem Kofferraum. So wird das wahrscheinlich eher ein Ding gewesen sein. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr heftiger Fall, ja. Vor allem auch überhaupt schon die Tatsache, dass ein 14-jähriger Junge, normalerweise hast du das ja bei jedem Fall so, dass schon in der Kindheit irgendwas schiefgelaufen ist und die Kindheit sehr schwer war und man sich daher so ein bisschen den Ursprung zumindest erklären konnte. Und in diesem Fall ist es wirklich so, Raymond Sheen eine, ja, sorgenfreie Kindheit erlebt zu haben. Von seinen Eltern hat er Liebe erfahren, er hatte Geschwister, er hatte eigentlich ein ganz tolles Leben, bis jetzt auf dieses kleine Problemchen, dass er sich keine neue Footballschuhe leisten konnte.
Ja gut, das ist ja bei jeder Jugendliche, wünscht sich irgendwelche Sachen, richtig, die er halt gerade mal nicht bekommt. Also da müsste jeder dritte Teenager müsste ein Mörder werden. Ja, also das
ist Quatsch. Und sind wir mal ehrlich, also es ist ja ein dummer Gedanke, bei seinen Verwandten einzubrechen und Geld zu stehlen. Aber kein vernünftig denkender Mensch würde dann denken, oh mein Gott, ich muss die Zeugen ausschalten und die töten. Ein Jugendlicher von 14 Jahren, der wird ertappt, denkt sich, scheiße, kriegt ordentlich Ärger, Hausarrest, dies, das. Aber das war's dann auch schon. Diese drastische Maßnahme, die er da ergriffen hat, wäre nicht notwendig gewesen, aber ich glaube, darum ging es dann anschließend auch gar nicht. Als er gemerkt hat, wie viel Vergnügen ihm die Tat bereitet hat, konnte er ja auch irgendwann nicht mehr aufhören.
Das ist das. Ich würde ja vielleicht sogar noch sagen, okay, er ist erwischt worden, er hat die nackte Panik und sticht einmal und rennt weg. Da kann man noch sagen, okay, gut, ist natürlich ganz, ganz schlimm und nicht in keinster Weise normal. Aber dieser heftige Overkill hinterher halt eben, das ist ja das Krasse gewesen. Ja.
Vor allem, weil es eben keine fremden Menschen waren.
Ja.
In der Dropbox findest du auch jetzt 2 Fotos von Raymond Eugene Brown. Das erste Foto ist bei seiner Verhandlung entstanden, als er 14 Jahre alt war. Ich glaube, das kann man auch sehr gut erkennen, wie jung er noch auf diesem Foto ist. Die anderen zwei Fotos, die auf dem zweiten Bild drauf sind, die sind dann halt zu seinen späteren Taten entstanden. Ich glaube, das kannst du auch ganz gut sehen, so die Entwicklung, wie alt er halt ist. Ja. Ihr könnt euch die Fotos natürlich auch sehr gerne anschauen auf Instagram oder auf Twitter. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter @allejahremorde. Gerne könnt ihr uns unter diesem Post dann auch eure Meinung zu dem Fall oder eventuell noch vorhandene Fragen stellen. Oder ihr schickt das Ganze als E-Mail an die Adresse
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau.
Gut. Dann suche ich dir mal was Neues Schönes raus. Also schön im übertragenen Sinne. 1987.
Das Jahr hatten wir schon zweimal, aber da werde ich ja sicher noch was finden.
Mir war so, als hätte ich das vor kurzem gehabt. Ich bin mir nicht sicher, aber...
Dieter Riechmann hattest du ja. Nicht vor kurzem, das war die 83. Folge.
Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ja. Nein. So, also, gut, dann... Ist notiert.
Gut, dann wär's das von meiner Seite.
Ja, von meiner auch. Gut, ihr Lieben, dann wünschen wir euch einen entspannten und schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal am Mittwoch bei Ungedingst rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht's lustiger zu. So ein bisschen was zum, jetzt hätte ich fast gesagt, zum Einschlafen, aber das ist es eigentlich auch nicht. Ich meine, wir schlafen ja auch am liebsten bei True Crime Podcasts ein. Also insofern hört am besten beides. Und probiert aus, wobei ihr am besten einschlaft und dann bleibt einfach dabei, dass ihr beides hört. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig. Bis dahin und tschüss.
Macht's gut. Bye.